Der Äther bringt Pop vom Feinsten um 14 Uhr und von 15 bis 16 Uhr folgt die Aktuelle Stunde. Kurt Woloch beschäftigt sich mit dem aktuellen Wochengeschehen und findet die passende Musik dazu.
Es ist Frühling.
Wir gehen in die Natur und sammeln Bärlauch, Löwenzahn und Sauerampfer.
Mit dem ersparten Geld kaufen wir Radioabos. Unter 319 0999.
Da rufen wir einfach an. Rufen wir einfach an.
Von der Tagung Lesbisch, Schwul, Trans, Medial. Lesbisch, Schwul, Trans, Medial. Idealvorstellungen von Öffentlichkeit. Am 4. und 5. Mai in den Initiativräumen des WUK. Lesbisch, Schwul, Trans, Medial. Eine Tagung von Orange 94.0, dem Freien Radio in Wien. Information und Anmeldung 319 09 99.
Orange 94.0, das Freie Radio in Wien.
Auch im Kabel auf 92,7.
Eigenklang. Die Sendung des Instituts für Volksmusikforschung. Präsentiert von Stefan Hammetner.
Das herrliche Alpenland Kärnten bewohnen zwei Nationalitäten, nämlich Deutsche und Slowenen. Die Slowenen haben ihre Ansiedelungen in den Landesgebieten am rechten Ufer der Drau, in den südöstlichen, südlichen und südwestlichen Teilen des Landes. Die Deutschen bewohnen die übrigen Gebiete Kärntens. Auch mit den Grenznachbarn lebt der Kärntner in gutem Einvernehmen. Der Möll- und Lesachtaler sympathisiert aufs Beste mit dem Tiroler, der Lieser und Katschtaler mit dem Salzburger, der Kanaltaler mit dem Welschen und der Lavand- und Mednitztaler mit dem Steirer. Der Inn- und Rosenthaler hat gegen den Kreiner nichts einzuwenden.
Zur Sendung Eingang begrüßt Sie sehr herzlich Stefan Hammetner. Das eben gehörte Zitat stammt aus einer Publikation mit dem Titel Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild, Kärnten und Krain und erschien in Wien 1891. Dieses Zitat findet sich auf Seite 1 eines eben erschienenen Buches mit dem Titel Kärnten und seine Nachbarn, Brauchlied, dem Band 18 der im Böhler Verlag herausgegebenen Schriften zur Volksmusik. Als Herausgeberin fungierte Frau Prof. Dr. Gerlinde Heid vom Institut für Volksmusikforschung. Und Frau Dr. Heid begrüße ich heute im Studio.
Grüß Gott. Grüß Gott.
Frau Professor Heid, dieses Zitat, das wir gerade gehört haben, klingt für uns sehr lustig. Es deutet für mich darauf hin, dass das Thema Kärnten und seine Nachbarn eine lange historische Tradition hat und dass es zu diesem Thema auch viele historische Quellen gibt. Zum anderen frage ich mich, ob der Inhalt dieses Zitates aktuell ist. Gerade vorgestern habe ich nämlich im Fernsehen einen Bericht gesehen über die zunehmende Organisierung der Kärntner Heimatverbände, die sich zum Beispiel vehement gegen die zweisprachigen Ortstafeln wehren, obwohl diese eigentlich schon seit 25 Jahren gesetzlich angebracht sein müssten. Thema slowenische Minderheit in Unterkärnten. Gibt es da nicht einen Widerspruch?
Ja, leider ist es so, dass man heute nicht davon ausgehen kann, dass der eine gegen den anderen immer nichts einzuwenden hat. Das zeigen uns also diese aktuellen Berichte. Es ist jetzt wahrscheinlich nicht der Ort, auf das näher einzugehen, aber das ist selbstverständlich der Grund, dass wir solche Bücher schreiben und herausgeben, weil wir davon ausgehen, dass je mehr man sich mit der Geschichte, mit den wirklichen Fakten, mit dem Gewordensein einer Landschaft, zusammen mit ihren Nachbarn auch, auseinandersetzt, desto objektiver sind dann die Grundlagen, auf denen man auch Entscheidungen treffen kann.
Thema historische Quellengeschichte. Es gibt in diesem Buch eine ganze Menge von Forschungen, die sich diesem Thema widmet und auch ganz interessante und zum Teil kuriose Tatsachen ans Licht gefördert hat.
Ja, freilich. Das ist immer spannend, wenn man in der Geschichte zurückschaut, auch in der Volksmusikforschung. Diese kulturelle Verflechtung der Region, also Kärnten, Steiermark, Friaul und Slowenien, sowie auch mit Teilen Kroatiens, kennen wir eben schon seit dem Spätmittelalter. Walter Deutsch hat in seinem Beitrag über Kärnten und Nachbarn in diesem Buch sehr ausführlich darauf hingewiesen. Da ist einmal ein Bischofssekretär, der Herr Paolo Santonino, herumgereist mit seinem Herrn bei dessen Visitationsreisen, und zwar schon in den Jahren 1485 bis 1487, und hat netterweise ein Tagebuch geführt. Und aus diesem Tagebuch erfahren wir einfach unglaublich interessante Dinge über die Leute damals, die gespielt haben. Auch Günther Antesberger, geht in seinem Beitrag über historische Dokumente zu Volksmusik und Volkslied in Kärnten auf dieses Tagebuch ein. Man hört aus dieser Zeit eben, und das freut die Kärntner immer, wenn sie das hören, dass es damals schon einen Chor vorzüglicher Sänger gegeben hat. Die haben dann natürlich für den Bischof gesungen. Da hat man sicherlich auch das Beste hervorgeholt, was man hatte. Und zwar zum Beispiel zum Essen, also das war damals ganz üblich, eben ein Brauchlied eigentlich. Da steht dann noch in seinem Bericht aus dem Lesachtal zum Beispiel, die dort geborenen Leute sind von Natur aus Zither- und Harfenspieler. Das ist auch sehr schön, was auch immer Zither und Harfe in der Terminologie der damaligen Zeit geheißen haben mag. Im Original heißt es Kitharedi et Lyriste. Und eines der schönsten Zeugnisse ist eigentlich, dass sich der Burgherr auf Monsberg von seinen Gästen verabschiedet, indem er einen Jodler ausstößt. Und zwar ein Jubilus More Germanico, also ein Jubelruf in der Art der Deutschen. Und es ist auch eigentlich schön, dass wir da schon einen Hinweis haben, dass man wohl unterschieden hat und dass man volksmusikalische Äußerungen verschiedenen Ethnien damals schon zuordnen konnte. Wir haben dann jede Menge Gerichtsakten natürlich aus späterer Zeit, die auch auf musikalische Fakten verweisen. Speziell ab 1707, da hat Kaiser Josef ein Patent erlassen, weil man natürlich Geld einnehmen wollte nach den Kriegen. Also ein Musikimpost hat es damals gegeben. Aber durch diese Verfügung erfährt man dann wieder sehr viel, was los war und wo gespielt wurde, nämlich auf Festinen, Komödien, Bällen und Tänzen, bei Hochzeiten, Ehr- und Kindelmahlen, das waren Taufessen, beim Baumsteigen, weiß man nicht genau, was das ist, Schnittlösen und in den Faschingszeiten. Und ab dieser Zeit hat man eben dafür einen Passierzettel gebraucht. Die Instrumente, denen man immer wieder begegnet, sind Geige, Hackbrett und Bassgeige. Das war also sicher seit dem 18. Jahrhundert dann das wichtigste Ensemble. Wir erfahren auch von der sozialen Stellung der Musikanten. Es hat also unbürgerliche und bäuerische gegeben, aber auch daneben bürgerliche Stadtgeiger. Und dann die Turner, also das waren die städtischen Bediensteten und Berufsmusiker. Und die Gruppen haben unentwegt untereinander gestritten, wer was spielen darf. Das eine waren halt die Besseren und das andere waren die, ja, volksmusikalisch vielleicht Interessanteren. Im 19. Jahrhundert hat man dann begonnen, amtlicherseits auch Volksmusik zu sammeln. Ein großer Anreger dafür war auch in Kärnten Erzherzog Johann. Die erste Nummer der Zeitschrift, der Kärntnerischen Zeitschrift, ist ihm gewidmet, 1818 erschienen. Und auch die Sonnleitner-Sammlung, die erste halbamtliche Volksmusiksammlung Österreichs, 1819 von der Gesellschaft der Musikfreunde initiiert, bezieht sich natürlich auf dieses Gebiet, das damals das Illyrische Königreich war und eben Kärnten, Krain und Görz, Teile Kroatiens, Triest und sein Umland umfasst hat, mit der Hauptstadt in Laibach, Ljubljana.
Ja, Sie haben jetzt die Tanzmusik erwähnt, auch die Tanzgeige, und wir haben uns aus diesem Grund überlegt, als nächstes Hörbeispiel einen Tanz aus dem Resiatal zu spielen, eine Geigenmusik. Das Resiatal liegt ja nicht in Kärnten.
Das liegt in Friaul und wird von einer slowenischen Minderheit bewohnt, von einer Minderheit, die sehr alt ist und einen sehr altertümlichen slowenischen Dialekt spricht.
Ein Tanz aus dem Resiatal. Yeah. Tanzmusik aus dem Resiatal, aufgenommen am Faschingssamstag 1988 in San Giorgio, Resiatal, Friaul, von Hans und Gerlinde Heid. Ja, Frau Dr. Heid, Sie waren selber dort mit dieser Veranstaltung. Für mich klingt das sehr lustvoll, fast ein bisschen dionysisch.
Ja, das kann man absolut sagen. Das ist eine unglaublich lebendige Kultur, die faszinierend ist. Ich freue mich, wenn das auch über die Aufnahmen hinüberkommt. Da ist man sich nie ganz sicher. Wenn man es selber erlebt hat, sieht man natürlich diese Figuren vor sich. Als Volksmusikforscher freut man sich zudem immer, wenn man auf Geigenmusik stößt. Und das ist dort ganz intensiv der Fall. In dem Tal, das eigentlich ein armes Bergtal ist, gibt es sehr, sehr viele Geiger, auch junge Geiger, die diese Kunst pflegen. An ihrer Seite befinden sich Bassgeiger oder Cellisten. Man kann das manchmal nicht so genau sagen, was das ist. Die spielen ja nur Bordun, aber natürlich mit einem ganz speziellen Strich. Also Bordun heißt, dass sie immer nur den Grundton anspielen. Und zwar in zwei verschiedenen Tonarten gibt es diese Tänze. Das wird unentwegt wiederholt, zweimal oben, zweimal unten, zweimal oben, zweimal unten. Auf dick und auf dünn, sagen die Resianer, weil die obere Seite natürlich dünner ist als die untere. Und diese Geiger sind sehr angesehen im Dorf und der Fasching ist also das größte Fest, wo die alle zusammenkommen und alle von weit und breit, auch die, die in Deutschland als Gastarbeiter sind, herbeiströmen, um diesen Fasching mitzuerleben. Das Schöne ist, die Jugend tut voll mit und diese jungen Leute, die natürlich alle auch in die Disco gehen oder so, die sagen, die resianische Tanzmusik ist eigentlich die schönste, die es gibt. Sie stimmen ihre Geigen also mindestens eine kleine Terz höher. Dadurch klingt es so sehr aufreizend, beinahe aggressiv. Und es sind also unglaublich schöne Feste, die da gefeiert werden in diesen Dorfgemeinschaften, die, wie gesagt, eigentlich sehr arm sind.
Soweit ich weiß, ist Ihr Spezialforschungsgebiet die Musik der Alpen. Mhm. Und Sie haben dieses Tonbeispiel auf einer CD verewigt, ja, auf einer ganzen CD-Serie. Ja.
Die heißt Musica Alpina. Da gibt es jetzt schon 4 davon, also 2 Doppel-CDs, 1, 2 und 3, 4. Das sind Anthologien von Aufnahmen aus den Alpen. Also das geht von Slowenien über Italien, Frankreich, Deutschland natürlich und Österreich durch alle Alpenländer und ist in unserem Institut auch zu haben, käuflich zu erwerben.
Wir wenden uns jetzt einem anderen Thema zu, neben der Verbindung von Musik und Alltag, was immer eine wichtige Rolle spielt in der Volksmusik, ist noch ein anderer Bereich zentral in der Volksmusikforschung, nämlich das Brauchtum. Und wir haben uns als nächstes Hörbeispiel überlegt, einen Reigentanz, der zu einem bestimmten Brauch gehört.
Ja, genau, den Geildaler Lindentanz, den sogenannten ersten Reigen. Brauch ist ein ganz faszinierendes Thema, auch in der Volksmusikforschung. Wir haben ja deswegen diesen Band auch dem Brauchlied gewidmet. Wolfgang Suppan, der auch über historische Nachrichten schreibt, und zwar von den Nachbarn der Kärntner, von den Steirern, schreibt eigentlich sehr dezidiert, dass es überhaupt keine Kulthandlung ohne Musik gibt. Man braucht sie in der Politik, in der Medizin. Die Gültigkeit von Rechtshandlungen wurde in analphabetischen Kulturen immer noch singend, musizierend und tanzend bestätigt. Zur körperlichen und geistigen Arbeit erklingt Musik. Und der Mensch braucht Musik natürlich zum Tanzen, aber auch zum Marschieren und so weiter. Er sieht das hier aus seiner anthropologischen Sicht eigentlich als weltweites Phänomen. Und natürlich sind wir auch auf diese Phänomene in Kärnten eingegangen, zum Beispiel der jetzt schon verstorbene Oskar Moser, der darin schildert die brauchmäßigen Grundlagen des Singens in Kärnten. Heute kennt man Kärnten im Allgemeinen von außen eigentlich hauptsächlich anhand seiner Chöre. Und er beschreibt so schön, wie wichtig das auch ist, dieses Singen für den Menschen ganz für sich allein. Er schildert da einen alten Rossknecht, den er noch wie er ein Kind war, kennengelernt hat, einen 80-Jährigen. Er sagt, ich sehe noch die graue, ganz primitive, grobe Decke, wie der in seiner Koje gesessen ist, vor seinem Bett, im Rossstall, wo er geschlafen hat. Also auf einer ganz einfachen Bank, ohne Lehne ist er gesessen. Auf jedem Knie hat er eine Katze gehabt. Und da hat er, es war kein Mensch im Stall, da hat er für sich alleine gesungen. Also alle diese Bedürfnisse des Menschen muss man mitbedenken, wenn man sich eben mit Brauchliedern beschäftigt. Dieses Beispiel, das wir bringen möchten, stammt aus Unterkärnten, also vom Kufenstechen, in dessen Zusammenhang dann auch der erste Reigen getanzt wird. Das ist im Gailtal. Diese Feste gibt es an verschiedenen Orten. Dort, wo das aufgenommen wurde, ist es um Peter und Paul. Und deswegen beziehen sich die Lieder, Gstanzeln eigentlich, die zwischen den einzelnen Tänzen gesungen werden, zunächst auch auf den heiligen Peter. Es sind ganz geistliche Lieder. Erst im Lauf des Reigens erfährt man, worum es wirklich geht. Eigentlich geht es um das Zusammenkommen der jungen Paare. Es ist an diesem Tag so, dass zum ersten Mal die Burschen ihre Mädchen ausführen. Also am Anfang heißt es: Heiliger Peter, was hast du getan? Du hast deinen Meister verleugnet. Beim Abendmahl hast du versprochen, dass du ihn nicht verleugnen wirst. Und so weiter. Und also diese geistlichen Strophen. Und dann heißt es aber: Wenn du mir kein Sträußchen gibst, werde ich dich nicht zum ersten Tanz führen. Hast du den Dachs nicht gesehen? Auf der anderen Seite des Grabens. Grab, Grab, eine Grube, damit er im Winter hinein kann.
Peter, Peter. Goldest du, treuer Meister, Santa Liv. Lieber Cirie,
war der erste Reigen, ein Gailtaler Lindentanz, der beim Kufenstechen im Gailtal zu Peter und Paul aufgeführt wird. Ein wichtiger Brauch im Leben des Volkes ist auch immer die Hochzeit. Und da gibt es eine ganze Menge zu lesen in diesem Buch, welche Bräuche, welche Abfolgen es bei einer Hochzeit jetzt genau gibt.
Und zwar aus verschiedenen Landschaften, also da gibt es den Beitrag von Roberto Starez aus Friaul und dann vom Villafer aus dem Lavantal, vom Gstanzl singen zum Kranzl abtanzen im Lavantal. Hochzeit ist natürlich ein unglaubliches Thema, voll von Ritualen. Im Zentrum des Geschehens steht traditionellerweise die besonders gekleidete und geschmückte Braut. Der Brautschleier hat sehr lange Zeit als Symbol der Jungfräulichkeit gegolten. Deswegen gibt es auch jede Menge Rituale um die Abnahme des Brautschleiers. Die Riten beginnen an sich mit der Ladung. Eventuell gibt es ein Ständchen bei der Braut am Abend vor der Hochzeit. Die Braut wird am Hochzeitstag mit Böllerschüssen geweckt. Sie wird eventuell mit Bläsern schon zum Treffpunkt begleitet beim Brautblasen. Mit vielen Zeremonien ausgeschmückt ist der Abschied vom Elternhaus. Diese Brautabschiedslieder sind besonders wichtig und werden in diesem Band auch dargestellt. zu denen gibt es viele Parallelen, speziell in Osteuropa, wo sich das ausweitet, gerade zu den dort sehr verbreiteten Brautklagen. Es ist ganz interessant, während wir so immer mit dem Klischee umgehen, dass der Hochzeitstag ist also der schönste Tag im Leben einer Frau, wird eigentlich in diesen traditionellen Riten sehr oft die Trauer hervorgekehrt, die der Abschied vom Elternhaus eigentlich hervorruft. Die Braut tritt in einen vollkommen neuen Lebenskreis. Sie muss eventuell mit einer Schwiegermutter jetzt zusammenleben, sich in eine neue Familie einfügen. Und es ist eigentlich diese Schwierigkeiten, die die Braut haben wird, werden in den Liedern viel mehr herausgestrichen. Die Hochzeit wird dann natürlich bei uns, mindestens in der Kirche, vollzogen, also wenn es eine traditionelle Hochzeit ist. Es gibt dann eventuell den Tanz auf dem Kirchplatz. Es gibt heute meistens den Brautwalzer zu Beginn. Früher waren das die Ehrentänze, das haben wir auch aus Kärnten sehr schön belegt. Und oder der Brauttanz. Und dann eben, was im Lavantal ist, das ist dieses Kranzelabtanzen. Das ist ein ganz wichtiger Termin bei der Lavantaler Hochzeit, bei dem interessanterweise nur Frauen tanzen und singen. Und die Gstanzl werden gesungen so im Wechselspiel zwischen den Unverheirateten, also den Ledigen, und den verheirateten Frauen. Und da geht es immer darum, wem es eigentlich besser geht. Und dann werden noch so eventuell noch Gstanzeln auf die Hochzeitsleute gesungen, was sie alles angestellt haben in ihrer Jugend, also bevor sie verheiratet waren. Und dazu spielt natürlich die Musik. Nach jedem Gstanzl wird von der Musik so ein Ländler nachgespielt. Und das ist also ein ganz, ganz schöner Ritus. Wir hören jetzt, glaube ich, ein Brautabschiedslied als nächstes Beispiel. Zunächst aber vielleicht noch, um so ein bisschen zu erklären, wie das früher war mit dem Heiraten oder in welchen Zusammenhängen die bäuerlichen Hochzeiten früher gestanden sind, möchte ich noch erwähnen den Beitrag von Helmut Wulz, der eigentlich geschrieben hat über neue Forschungen zu Kärntner Singbräuchen und dabei sich speziell mit einem berühmten Sänger beschäftigt hat, der seine Familiengeschichte auch niedergeschrieben hat und der hier darstellt, wie sein Großvater als junger Bursch eine alte Witwe geheiratet hat. Die ist also in relativ hohem Alter Witwe geworden, hatte aber einen Hof zu betreuen und hatte keine Kinder und ist jetzt einfach zu einem anderen Bauern hin, der 5 Söhne hatte und hat hier um die Hand eines dieser 5 Söhne angehalten. Sie durfte sich dann einen auswählen, hat den gewählt, der den breitesten Buckel hat, so steht es also in dieser Beschreibung, weil zum Heutragen war das praktisch. Und das besonders Originelle ist, sie hat einen Ehevertrag aufgesetzt und da steht drin, ferner wird verabredet, dass wann sie, die Braut nämlich vor ihm, also vor ihrem Ehemann, mit Tod abgehen soll, ihm der Ansitz des Siedergutes nur mit dem ausdrücklichen Vorbehalt verbleiben soll, wann derselbe gegen ihre nicht bloß in allen häuslichen Angelegenheiten, sondern auch in extra Ehepflichten das gute und anständige Betragen beobachten wird. Also sie hat sich da schon vorgesehen. Und natürlich war das so dann, dass sie vor ihm gestorben ist und er hat also dieses wunderbare Gut geerbt.
Ja, das war die Siederbäuerin, die Gertrud Stampferin. Mhm. Und ich nehme an, dass ihre Klage nicht so groß war, wie wir das vorher bei der Brautklage erwähnt haben. Unser nächstes Lied ist ein Lied zum Thema Brautabschied, Brautklage. Und zwar stammt dieses Lied aus Friaul. Mhm. Gesungen wird es von 7 Frauen. Und im Text heißt es, komm heraus, Braut, komm beim ersten Rufen heraus. Das Haus deiner Mutter, du musst es verlassen und das deines Geliebten, du sollst es umarmen. Was habe ich dir getan, Mutter, dass du mich so hinausjagst? Nichts, nichts, meine Tochter. Geh mit Gott und dem Herrn. Nichts, nichts, meine Tochter. Geh in dieses Haus und mache dir Ehre. Läutet, läutet die Glocken. Läutet die große Glocke. Läutet für die Braut, die vor Leidenschaft stirbt. Gesegnet sei der Weg zum Haus, auf dem der Pfarrer geht. Gesegnet sei der Tag, an dem er mir den Ring ansteckt. Welch schöne Gesellschaft, die draußen auf mich wartet. Liebe Mutter, sie bringen mich fort. O, meine liebe Mutter. Das war ein karnisches Lied zum Thema Brautabschied, Brautklage, ein Lied aus der Gegend von Friaul. Selbes Thema, nur eine andere Gegend. Wir haben noch ein zweites Lied vorbereitet zu diesem Thema Brautabschied, Brautklage, und zwar diesmal musiziert von den Kärntner Slowenen.
Das ist jetzt ein Beispiel von Engelbert Loga aus seinem Beitrag Brauchlieder der Kärntner Slowenen. Diesem Band, Kärnten und seine Nachbarn, liegt eine CD bei, wo man also alle diese Beispiele eben auch hören kann, die im Buch abgedruckt sind. Der Text heißt in dem Fall: Nimm Abschied, Braut, wir gehen einen neuen Weg mit dir. Wir werden dir den ledigen Stand wegnehmen und dem Mann geben. Es ist übrigens typisch, dass das vorige Lied Frauen gesungen haben. Auch das nächste, meine ich, singen die Frauen. Es sind die Frauen und die Mädchen, die eigentlich die Braut in dieser, wie man also in den traditionellen Gesellschaften meint, schweren Stunde begleiten. Einerseits die verheirateten Frauen, die das selbst sozusagen schon mitgemacht haben, andererseits die Ledigen, aus deren Verband sie sich löst. Das ist wirklich ein Übergangsritus, wie man das in der Volkskunde auch nennt. Nimm Abschied, Braut, von deinem Vater, der für dich gesorgt hat. Bedanke dich dafür. Nimm Abschied, Braut, von Brüdern und Schwestern. Gib ihnen freundschaftlich die Hand, damit sie nicht zu sehr weinen. Nimm Abschied, Braut, küsse deiner Mutter die Hand, denn so viel Sorgen hat sie gehabt, um die Tochter aufzuziehen. Nimm Abschied, Braut, zur Trauung zu gehen, wird dich nicht reuen. Jetzt wird sie also wieder aufgebaut ein bisschen. Es ist nicht nur traurig, sondern es ist ja auch schön. Es kommt ein neues Leben auf sie zu. Du warst ein anständiges Mädchen, so wirst du deinem Manne folgen. Nimm Abschied, Braut, von deinen Bekannten und Verwandten. Es wird jetzt auch ins Geistliche gewendet, als Tröstung sozusagen, damit Jesus eine Freude mit dir hat, wenn er dich unter die Himmelhochzeiter aufnimmt. Die Kärntner Slowenen haben hier eine ganz reiche Überlieferung, eben an Brautliedern, Brautabschiedsliedern. Eine Überlieferung, die eigentlich bei den deutschsprachigen Kulturen in Kärnten schon mehr oder weniger verloren gegangen ist. Es hängt vielleicht damit zusammen, dass speziell in Südosteuropa dieses Brautabschiednehmen ein besonderes Thema ist, wie die deutsche Volkskundlerin Ingeborg Weber-Kellermann, die sich sehr viel damit beschäftigt hat, eben auch meint. Vielleicht hören wir jetzt dieses Beispiel.
Lejemline vis das Slovo, na novo pod grimo s tabo, zdaj zilite lidic po.
Ja, das war ein Lied zum Thema Brautabschied, Brautklage aus der Volksgruppe der Kärntner Slowenen. Wir wenden uns jetzt einem anderen Gegenstand des Lebensbrauches zu, des weniger frohen, nämlich dem Thema Tod und Totenlied. Mhm. Und wir haben vorhin schon von dieser Heiratsgeschichte gehört, von Josef Hubers Großvater. Mhm. Und dieser Josef Huber hat 1877 eine ganz umfangreiche Sammlung von Totenliedern herausgegeben in einem sogenannten Wachliederbuch.
Genau, ja. Handschriftlich natürlich angelegt, von ihm wunderbar gezeichnet. Er hat das alles können, er hat auch Möbel gemacht und Möbel gemalt und so weiter. Der war ein unglaublich begabter Mensch und hat dieses Buch gegliedert, interessanterweise in folgende Gruppen: für Kindesleichen überhaupt, Gesänge für das Jünglingsalter, verschiedene Sterbelieder und Fasten- und Frauenlieder. Frauenlieder sind gemeint, Marienlieder. Also daran sieht man schon, wie dieses Buch eigentlich für den Gebrauch bestimmt war und genau für die Sachen, die man eben so in einem Dorf im Laufe eines Jahres gebraucht hat. Er hat alle diese Lieder eben feinsäuberlich notiert, natürlich nur die Texte, wie das üblich ist, und geschlossen mit einem wunderbaren Gedicht, das möchte ich gerne vorlesen. Das ist sicher von ihm selber. Josef Huber hat's geschrieben, oft bei Tag und oft bei Nacht. Sehr viel Zeit habe ich vertrieben, endlich habe ich's fertiggebracht. Freilich auch um Mitternacht habe ich manches gefehlt geschrieben. Und ist nicht, wie's sollte sein, bitt ich mir zu vergeben. Es ist meine Schreibkunst klein, ruhmvoll will ich ja nicht sein. Beendigt am 29. Dezember 1877, wann die düstere Geisterstunde schlägt. Also der hat sich da wirklich identifiziert und hineingelebt. Dieses Totenwachen ist in verschiedenen Landschaften in Kärnten heute noch lebendig. Wir haben in diesem Buch auch einen Beitrag von Hans Bleschberger über Totenwache und Wachlied im Katschtal. Und er beschreibt, wie dort eben seit vielen Generationen das Totenwachen verbunden ist mit dem Lebensbrauch als Zeichen der nachbarlichen Lebensgemeinschaft. Meistens sind es Frauen, die dieses Totenwachen besorgen. Sonst aber auch singt einfach die ganze Schar, die anwesend ist. Es ist ein Brauch, der entstanden ist, als man die Toten noch zu Hause aufgebahrt hat. Man hat sie dort sozusagen besucht, von ihnen Abschied genommen und um sie herumsitzend oder auch im Nachbarzimmer ist dann gesungen worden. Interessanterweise hat der Brauch im Katzstall nicht geendet, als man Leichenhallen eingeführt hat, wie das heute überall ist, sondern man hat eben beim Bau der Leichenhalle darauf geachtet, dass dort genügend Sitzplätze sind, dass man eben dieses einst häusliche Totenwachen heute in der Aufbahrungshalle machen kann. Und so sind die Lieder eigentlich lebendig geblieben, von denen es sehr viele gibt. Vielleicht hören wir jetzt das.
Ja, wir hören jenes Lied, das dann gesungen wird, wenn der Sarg aus dem Haus getragen wird. Da verabschieden sich die Träger stellvertretend für den Verstorbenen mit den Worten: Ich bedanke mich für die Herberge.
Also für die Herberge, ja.
Und dieses Lied wurde auch aufgezeichnet von Hans Pleschberger und das hören wir uns jetzt an.
Ich bedanke mich für die Herberge, in der Kämmern du im Herrmann, sag noch einmal für den Gottall, noch erhebst mich auf und gern mal, sag noch einmal für den Gottall, noch erhebst mich auf und gern mal. Ich bedanke mich für die Herberge, lieber Bauer, liebe Kinder. Das Haus wächt Labern, es wächt wohl Schwabern, und so kalt als wir im Winter. Das Haus wächt Labern, es wächt wohl Schwabern, und so kalt als wir im Ich bedank mich für die Herberg, ich geheimen lass sie hinten, aber einmal weckt's mich wohl all, voller Freude im Himmel finden, aber einmal weckt's mich wohl all, voller Freude im
Das Wachlied, ich bedanke mich für die Herberge.
Das war jetzt eigentlich nicht aufgezeichnet von Hans Pleschberger, sondern die Melodie stammt sogar von ihm. Der Text ist also von einem Wachliedersänger. Das zeigt aber eigentlich nur die Lebendigkeit dieser ganzen Gattung. Die beiden Sängerinnen, die es hier vorgetragen haben, singen es nicht genauso, wie es der Hans Pleschberger eigentlich geschaffen hat, sondern haben das für ihren Gebrauch eigentlich ein wenig zurechtgesungen. Und da sieht man eben, dass diese Brauchlieder vollkommen lebendig sind, also auch noch aktuell eben im Schöpfungsprozess.
Wir gehen ein bisschen weg jetzt vom Lebensbrauch hin zum Brauch im Jahreskreis und zu einem großen Bereich, der auch sehr wichtig ist in der Volksmusikforschung, der Bereich der Ansingelieder.
Mhm. Über die Ansingelieder hat in unserem Band hauptsächlich Smaga Kuma gearbeitet. Das ist die Kollegin vom Institut in Laibach, Ljubljana. Und wir möchten hier ein Beispiel vorstellen. Das ist ein Ansingelied zum Georgstag. Das wäre 23. und 24. April, also gerade jetzt.
Top aktuell.
Ja, top aktuell sind wir mit diesem Beispiel. Gerade jetzt leuchtet es eigentlich in Slowenien und auch in Südkärnten haben wir dieses Ansingen zum Georgstag. Es ist nach dem Volkskalender der Beginn des Frühlings. Es gibt die Theorie, dass der heilige Georg anstelle einer älteren heidnischen Gottheit getreten ist. Smaga Kuma ist sich da nicht ganz sicher, aber es ist sehr oft vom Seleni Juri, das ist der grüne Georg, die Rede und das kann eigentlich nicht der Heilige sein. Ansingelieder, die laufen immer gleich ab, also eine Gruppe von Menschen, von jungen Burschen oder auch noch kleineren und auch Erwachsenen, alles Mögliche geht da, gehen von Haus zu Haus, singen ein Lied, natürlich zu einem bestimmten Termin und zu einem bestimmten Inhalt und werden dann von den Hausleuten bewirtet oder beschenkt. Und da gibt es alle Spektren, also vom Betteln eigentlich bis dann fast zur Katechese, kann man sagen, dass also sozusagen das geistliche Wort jetzt in die Häuser gebracht wird. Das sind Bräuche, die hauptsächlich dann in der Zeit der Gegenreformation entstanden sind. Unser Georgslied, das jetzt aus Slowenien stammt, das wir vorspielen möchten, heißt vom Text her etwa so: Guten Abend gebe ich euch Gott, dem Vater und der Mutter zunächst. Guten Abend gebe ich euch Gott, dem Vater und der Mutter zunächst. Wir sind vier Burschen, Knechte des heiligen Georgs. Wir kamen nochmals, den heiligen Georg zu verkünden. Wenn ihr uns etwas gebt mit freiwilligem Herzen, wird es euch der heilige Georg vergelten, jetzt und in unserer letzten Stunde. Nun aber gute Nacht. Jede Nacht hat eigene Macht, mit uns reist der Heilige Geist, bei euch bleibt der ewige Gott. Wie viele waren im vorigen Jahr, die das Georgisingen gehört haben, nun ruhen sie schon und genießen die Gnade Gottes.
Dobar večer vam Bogde, Oče toj mata najpopre. Dobar večer vam Bogde, Oče toj mata najpopre. Mi smo štirje fantiči, Svetega Jurja hlapeci. Mi smo prišli še enkrat Svetega Jurja vznanjevat. Če nam boste kaj daroval, z radovoljnim srca daj, vam povrne Your name on the vaši zadni vol. Zdaj pa lepa lahka noč, vsaka noč ma svojo moč. Nami rajža vzeti dol i vas postane večni Bog.
Das war das Heilige Georgslied, ein Ansingenlied, gesungen von drei Männern. Ja, zum Schluss unserer heutigen Eingangssendung möchten wir noch eine Art Kulturvergleich wagen. Und wir haben uns ausgesucht Wien-Kärnten. Mhm. Anhand eines Liedes mit dem Titel Über Talma.
Über Talma eigentlich, ja. Ja, heißt es ursprünglich.
Ja, welche Kulturbeziehungen gibt es da zwischen Wien und Kärnten?
Das ist eine interessante Frage. Wien und Kärnten sind natürlich nicht direkte Nachbarn, aber sie haben viel Beziehungen miteinander. Es gibt eine ganze Reihe von Liedern, die wir aus Kärnten kennen und auch aus Wien kennen, die in Kärnten von sogenannten Wildsängern gesungen werden. So nennt man in Kärnten die Leute, die jetzt nicht in Chören singen, sondern einfach so im Wirtshaus zusammensitzen und miteinander singen. Und in Wien sind es die sogenannten Natursänger. Da hat man also den edleren Ausdruck für diese Sänger gewählt, die sich schon seit dem 19. Jahrhundert, kann man sagen, unterscheiden von den professionellen Volkssängern. Also auch eben Laien, in dem Sinn Laiensänger sind. Und wie diese Beziehungen entstanden sind, ich denke, sie stammen großteils aus dem 19. Jahrhundert. Ein Großteil der Lieder ist vermutlich aus Kärnten nach Wien gekommen, aber auch umgekehrt hat diese Beziehung funktioniert. Großen Aufschwung hat das genommen durch das Männerchorwesen. Es wurde der Wiener Männergesangverein gegründet und bald darauf der Männergesangverein oder Männerchor in Klagenfurt, und die Vereine haben einander besucht, wozu dann auch Wesentliches beigetragen hat die Eröffnung der Südbahnstrecke. Da ist man mit dem Zug hingefahren und hat sich einander gegenseitig die schönen Lieder vorgesungen. Die Kärntner Quartette, die damals, und Quintette entstanden sind, sind auch nach Wien gereist, um dort zu singen, und es war eine große Begeisterung überhaupt für das Kärntner Lied sodass bis heute eben in Wien in mündlicher Überlieferung solche Beispiele existieren, aber natürlich wienerisch zurechtgesungen.
Ist das, was wir generell unter dem Begriff Kärntnerlied verstehen? Oder ist das?
Doch, ja. Also das Beispiel, das jetzt kommt, ist so ein Kärntnerlied. Kärntnerlied ist eigentlich ja ein Allerweltsbegriff, kann man sagen, so wie er allgemein verstanden wird. Ein Lied, das halt aus Kärnten stammt und gerne gesungen wird. Aber es ist auch ein typologischer Begriff. Es sind Gstanzltexte, die in einer gewissen Art musikalisch verarbeitet werden, so könnte man es vielleicht sagen.
Ich würde vorschlagen, wir hören uns einmal jetzt die Wiener Fassung an.
Ja, bitte.
Die Wiener Fassung eines Kärntnerlieds über die Olma.
Mhm.
Und vielleicht noch kurz jetzt etwas zur Kärntner Fassung.
Ja, der Vergleich ist so interessant, dass wir uns voriges Jahr sogar in einem Seminar damit beschäftigt haben. Und das kommt auch inzwischen in einer Diplomarbeit vor bei uns am Institut. Das kann ich jetzt hier nicht darlegen. Aber die Kärntner, die wir jetzt hören, das sind Brüder, pensionierte Eisenbahner, glaube ich, alles, aus der Teuchel, also typische Wildsänger, die dieses Lied eben auch aus mündlicher Überlieferung haben. Was sofort auffällt, ist, dass sie es ohne Instrumentalbegleitung machen, das mit den Instrumenten, das ist einfach der typische Wiener Stil. Das Wiener Lied wird auch ganz stark gedudelt, was die Kärntner eigentlich nicht tun. Und die singen hier ihre typische Mehrstimmigkeit. Und natürlich hört man am Dialekt schon, dass es Kärntner sind.
Über die Olma, über die Olma, wann du vier gehst, kehr zu Jo. Wann du meinst, dass sie schlug, so wir verstanden, wohl auf mein Do. Ja, wann du meinst, dass sie schlug, so wir verstanden, wohl auf mein Do. Und das Diandle hat verschlafen, hat der Standle wohl gehört, ja. Und wie's munter ist worden, da hat das Haschale gekriegt. Und wie's munter ist worden, da hat das Haschale.
Ja, das war noch die Kärntner Fassung von dem Lied über die Olma. Und damit kommen wir auch schon zum Ende unserer heutigen Sendung mit einem Lied aus dem italienischen Fersental mit dem Titel Trattomazzo. Möchten wir uns verabschieden. Frau Dr. Heidt, vielleicht können Sie noch kurz ein paar Worte sagen zu diesem Lied.
Es stammt aus dem Trentin, aus dem Fersental, wo an sich eine deutsche Minderheit existiert. Das aber wird jetzt italienisch gesungen. Und es ist nicht ein Lied, es ist eigentlich ein Brauch, Gesang, der zurückgeht vermutlich auf die römische Besiedlung. Ein Lied zum 1. März, also zum Beginn des März, wo von einem Hügel in der Nähe des Dorfes aus hinuntergerufen wird ins Publikum, in das sehr gespannt lauschende Publikum, welche Paare in diesem Jahr zusammengehören werden. Also da werden über den Winter gehütete Geheimnisse sozusagen geoffenbart. Also es heißt März, März soll es sein und wir suchen die schönsten Mädchen. Wer ist es? Wer ist es nicht? Die Rosina de Gabani, das ist eine schöne. Wem wollt ihr sie geben? Dem Barber Milio, das gibt ein schönes Paar. Gebt sie ihm, sie sind ein schönes Pärchen. Sie hat einen Stern unter der Schürze, der leuchtet so hell und spendet mir Trost. Das jetzt vielleicht noch zum Abschluss zu diesen Kulturbeziehungen.
Ja, bevor wir das Lied spielen, möchte ich mich sehr herzlich bei Ihnen bedanken, Frau Dr. Heidt, fürs Kommen und die vielen interessanten Details, die Sie uns berichtet haben. Wer Interesse an dem Buch hat, Kärnten und seine Nachbarn, Brauchlied, das gibt es inklusive CD zu erwerben am Institut für Volksmusikforschung. Informationen zu dieser Sendung finden Sie wie immer unter www.mdw.ac.at/ivf/. Noch ein anderer Tipp, wer sich für das Wiener Lied interessiert, dem sei eine Vortragsreihe vom Institut für Volksmusikforschung ans Herz gelegt. Kein geringerer als Roland Neuwirth hält sie ab und die Termine finden Sie ebenfalls auf der Homepage. Und mit dem Lied Trattomazzo wünsche ich Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Auf Wiedersehen.
Marzo, 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 Schia! El vole, el balcan, el umbrio! Schia, giù, per sta valle, gela! Per cercar quella più bella, chi lo ero? La rosina dei Gabbani che l'è una bella, a chi ve la volete dar che l'è si bella? Al Barbamilio che l'è un bel par.
Dentegra, dentegra che l'è un bel par. La gara stella sotto il grugno, la gara stella che la risplende e la mi rende consolazione. Marzo, marzo e marzo tratto, e il febbraio è già passato. Arriverà casa Pasqualina, e marita sta bella morettina.
Orange 94.0, das Freiradio in Wien.